Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland von heute Samstag, dem 24. Mai 2025. Dieser Tage hatte ich einen Vortrag in Liestal, Kanton Basel-Landschaft, unweit der deutsch-schweizerischen Grenze. Und dort habe ich unter anderem über Streitkultur gesprochen. Wie wichtig die Streitkultur ist, die Auseinandersetzung in der Demokratie. Und ich bin dann etwas abgeschweift vom Thema und habe mich erkühnt zu der Aussage, jetzt bitte anschnallen, nicht gleich Gegenstände werfen, weiterhören auf eigene Gefahr. Ich habe gesagt, Streit ist das Lebenselixier der Frauen. Streit ist das Lebenselixier der Frauen und mein Appell richtete sich an die Männer, hört auf zu verzweifeln, hört auf euch zu ärgern. Wenn Frauen mit den Männern streiten, und das sind ja immer die Frauen, die den Streit anfangen, dann ist das eine intensive Form der Kommunikation, der Auseinandersetzung, des Sich-Bekümmerns. Der Streit ist die Fortsetzung der Liebe mit anderen Mitteln. Und wenn Frauen streiten mit ihren Männern, dann liegt dem immer, das ist meine Erfahrung, auch wenn ich es auf Anhieb auch nur in den seltensten Fällen verstehe, aber immer liegt dem eine tiefere Wahrheit zugrunde. Wenn meine Frau mich für irgendetwas kritisiert, dann kann ich sicher sein, sie hat am Ende recht, so unverständlich das Ganze am Anfang auch wirken mag. Also der Streit, mit dem die Frauen ihre Männer behelligen, ist sozusagen der Zivilisationsprozess in seinem Vollzug. Also indem die Frauen mit den Männern streiten, zivilisieren sie sie, erziehen sie sie. Und das ist ein hochinteressantes Thema und diese Streitkultur, auch in der Beziehung, gilt es zu pflegen. Sorgen machen muss man sich erst, wenn man nicht mehr miteinander streitet, dann ist der Ofen aus. Und dann ist tatsächlich eine Alarmstufe erreicht. Also Streitkultur ist wichtig und der Streit, das dürfen die Männer nicht vergessen. Der Streit in der Ehe ist ein ganz, ganz wichtiges Beziehungsinstrument. Das ist auch eine Form von Hitze, von Zuwendung, von eben sich bekümmern, von sich miteinander beschäftigen. Liebe in einer anderen Form, in einer Art Aggregatzustand, der eben nicht immer so einfach unmittelbar zu ertragen ist, aber doch eben sehr, sehr wichtig auch für die eigene Persönlichkeitsbildung. Das ist mir sehr wichtig und da würde mich natürlich auch interessieren, was Sie dazu sagen. Der Streit ist das Lebenselixier der Frauen. Übrigens auch beim Autofahren ist mir aufgefallen, das ist öfters immer wieder eigentlich immer vorgekommen, dass wenn ich Auto fahre, meine Frau sitzt dabei, dann kritisiert sie mich oft und darüber habe ich mich auch schon endlos geärgert. Zu Unrecht, denn indem sie intervenieren, zeigen ja die Frauen, dass sie sich Sorgen machen und sie machen sich eben zu Recht Sorgen, denn Männer sind leichtsinnig, sie tun Dinge, die sie nachher bereuen. Und deshalb auch hier, das ist Zuwendung, das ist Liebe, die sich hier artikuliert. Meine sehr geehrten Herren, das dürfen wir nicht vergessen. Aber kommen wir zur Weltwoche, beziehungsweise, wenn ich schon dabei bin, ein paar aktuelle Nachrichten. Der Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union eskaliert. Und meine Sympathien liegen hier, wen überrascht es, bei den Amerikanern. Denn die EU, und da stört mich einfach diese astronomische Selbstgerechtigkeit, diese Selbstherrlichkeit, ist ja wahnsinnig, was man sich da alles einbildet. Dabei bringt ja diese EU nicht jetzt wahnsinnig viel Berauschendes auf die Reihe. Und die EU ist ja tatsächlich auch wirtschaftlich in einer schwierigen Situation. Immer mehr Staat, immer mehr Regulierung, immer mehr Bürokratie. Das sage nicht ich. Das hat ja ein Eurokrat der obersten Hubraumklasse, der Mario Draghi, der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, in seinem 600-seitigen, glaube ich, Bericht dargelegt, mit dem Fazit, wenn es so weitergeht, dann wird diese EU untergehen. Das ist wie eine Schlingpflanze um den Wohlstand der europäischen Wirtschaft. Das ist etwas sehr, sehr Gefährliches. Und die Amerikaner, die natürlich auch Probleme haben, die Amerikaner können einfach nicht alles hinnehmen und schlucken. Die merken auch, dass sie schwächer geworden sind. Andere sind stärker geworden, allem voran die Chinesen, dann aber auch die Inder. Die Russen, die immer wieder unterschätzt werden, haben sich eben auch markant erholt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Kalten Krieg. Und die Amerikaner kümmern sich mit diesem Präsidenten, der von einer Mehrheit der Amerikaner, übrigens überraschend könnte man sagen, mehr oder weniger aus dem Todeszustand gewissermaßen wieder erweckt wurde, aus dem politischen, aus der Gefriertruhe könnte man fast sagen. Also der war ja tatsächlich toter als tot in politischer Hinsicht, aber sie haben ihn trotzdem gewählt, weil eben in den USA, und das muss man etwas analytisch, das muss man gewissermaßen nüchtern betrachten im Neonlicht, ja, die Amerikaner haben eben gemerkt, da läuft etwas in die falsche Richtung und wir glauben, dass man jetzt einen, ja, brachialeren, einen rabiateren Politiker zurückbringen muss, nämlich diesen Donald Trump. Und was er macht, und dafür habe ich größtes Verständnis, er versucht einfach diesen Korallenriff der Regulierung, der Bürokratisierung, der Subventionierung, der Handelshemmnisse, eben diesen Korallenriff der Europäischen Union, diese Betonfestung, die versucht er aufzuknacken mit dem Instrument, mit der Brechstange seiner Zölle. Über die Methoden kann man streiten, da wird er auch kritisiert. Ich weiß nicht, ob das am Schluss erfolgreich herauskommt, aber er hat bis jetzt schon einige Punkte für sich verbuchen können und die EU hat das dringend nötig, dass man ihr diesen Spiegel vorhält, weil eben die EU ein System ist zur Schwächung der eigenen Mitgliedstaaten und ich beobachte aus der Schweiz mit Sorge, wie wenig Widerstand da dem Brüsseler Zentralismus entgegenschlägt aus den Staaten der Europäischen Union, aus Frankreich, aus Deutschland vor allem. Es gibt Widerstand aus Polen, vor allem unter der konservativen Regierung gab es das, unter der Tusk-Regierung jetzt weniger. Viktor Orban ist hier ein Widerstandskämpfer, aber die werden immer wieder zurückgeknüppelt, die werden drangsaliert und diskriminiert und natürlich hat die EU da ein mächtiges Instrument in der Hand, nämlich die EU-Finanzen. Also ich teile nicht diese allgemeine Kritik an den amerikanischen Zollkeulen dagegen die Europäische Union, weniger weil ich ein Freund der Zollpolitik bin, das nicht, aber ich sehe, dass die EU tatsächlich ein Problem ist und es ist irritierend, dass eben die EU selber nicht reformfähig erscheint. Also sie hat es eben übertrieben und man tut jetzt so, als seien die Amerikaner da die Freihandelsbeseitiger mit ihren Zöllen. Dabei hat die EU mit ihrer regulativen Politik, mit ihrer Subventionierungspolitik eben selber hier den Freihandel außer Kraft gesetzt, die Marktwirtschaft zumindest teilweise, immer mehr Staat, immer weniger Freiheit, das ist die große Tendenz und die brandig gewordenen Glieder des Staates, das sehen wir in vielen Ländern, die sind eben so brandig geworden, dass es mit ein paar Wattebäuschen und Handauflegen nicht mehr reicht. Zum Glück haben wir in der Schweiz auch diese Probleme, aber zum Glück eben haben wir es noch nicht so weit getrieben, dass wir Politiker mit der Kettensäge brauchen, wie etwa diesen Javier Milei in Argentinien. Wobei es gibt auch in der Schweiz viele Bürgerliche, viele Konservative, die sagen, wir bräuchten auch einen Trump und einen Milei. Aber bei uns ist das etwas anders gelungen. Ob Deutschland mit diesem Kanzler Merz den Turnaround schafft, da gibt es sehr, sehr viele Zweifel. Aber eben, man muss ja den Neuen auch hier Glück und auch Erfolg wünschen, das ist im Interesse von allen. Donald Trump führt den Kampf gegen Harvard wie eine Fehde, aber er hat einen Punkt. Der US-Präsident hat sich auch in eine Art Kleinkrieg mit dieser Elite-Universität verstrickt. Sie haben es gehört, er hat jetzt auch Harvard verboten, ausländische Studenten anzunehmen. Warum? Nicht, weil er etwas gegen die amerikanischen, die ausländischen Studenten hätte, sondern weil das eine ganz große Geldquelle ist. Und jetzt haben sie auch wieder einen gewaltigen Aufschrei in den Medien und man sagt hier, das sei ein Übergriff der Politik auf diese Universität. Aber was ausgeblendet wird, komplett ausgeblendet wird, ist ja die totale politische Vereinnahmung dieser Elite-Universität durch dieses woke, linke Establishment der letzten Jahre. Und das, was hier Trump macht, und vielleicht übertreibt er es, das werden wir sehen, aber sein Impuls ist richtig, er versucht hier, die Hochschulen aus dieser ideologischen Bezauberung gewissermaßen aus diesem Dornröschen-Koma wieder herauszureißen und auf ihren Auftrag der faktenbezogenen Wissenschaftlichkeit zu konzentrieren, zurückzuführen, eben aufzuhören, aufzuräumen damit, dass diese Universitäten Ideologiefabriken sind. Und darüber haben wir schon oft gesprochen, auch mit Blick auf Schweizer Universitäten. Es ist wirklich himmeltraurig, nicht nur was an unseren geisteswissenschaftlichen Fakultäten zum Teil passiert, sondern auch an den naturwissenschaftlichen Fakultäten. Da ist zu viel Ideologie und zu wenig Wissenschaft nach meinem Eindruck. Natürlich, man darf es nicht verallgemeinern, es gibt hervorragende Professoren nach wie vor, es gibt brillante Wissenschaftler auch in Europa, aber das allgemeine Klima, die Verpolitisierung des Hochschulmäßigen, die ist zu weit gegangen. Warum? Weil natürlich die Staaten auch mit ihren Finanzierungen die Kontrolle über diese Universitäten übernommen haben und die Staaten werden selber kontrolliert, vor allem auch in der EU von dieser Woken Agenda und in Amerika haben sie es ganz massiv übertrieben. Und dagegen wehrt sich nun dieser amerikanische Präsident. Der will also wirklich einen Wandel, der will sein Wahlversprechen einer geistig-moralischen Wende, könnte man sagen, wie das auch einmal der frühere deutsche Kanzler Helmut Kohl angekündigt, wenn auch nicht realisiert hat. Das will Trump hier durchziehen. Dann stellt sich die Frage, heute Morgen habe ich in Zeitungen gelesen, mögliche Ukraine-Gespräche in Rom, taugt der Vatikan für Diplomatie und Weltpolitik? Da würde ich aufpassen, dass der Papst da zum Chefdiplomaten werden könnte. Man möge doch die weltlichen Dinge auch den weltlichen Regierenden überlassen, aber selbstverständlich ist der Vatikan hochwillkommen und das ist auch eine, finde ich, großartige Rolle, in kriegerischen Zeiten den Frieden anzumahnen. Allerdings, wir werden sehen, ob dieser Papst auch tatsächlich wie sein Vorgänger die nötige Balance, das Fingerspitzengefühl hat, um hier eben nicht sich einfach einseitig auf eine Welle zu schlagen, auf eine Kriegspartei gewissermaßen sich mit der zu verbünden, sondern dass er da eben die Balance, das Gleichgewicht halten kann. Noch ist das nicht gesagt. Der russische Präsident Wladimir Putin will entlang der Grenze zur Ukraine eine Pufferzone einrichten. Das kündigte er an, ohne weitere Details zu nennen. Die Ukraine hat die Ankündigung scharf kritisiert und als klare Absage an Friedensbemühungen gesehen. Ja, man wird nicht drum herum kommen. Die Russen bestimmen jetzt, weil sie das Militärische bestimmen, bestimmen sie eben auch die Verhandlungen, sie bestimmen die Diplomatie. Ich glaube nicht, dass es die Russen so weit kommen lassen, dass sie sich mit den Amerikanern vollends verderben. Das ist nicht in ihrem nationalen Interesse. Das würde nämlich zu einem Bruch führen mit Amerika und die Russen zu stark ausliefern an die Chinesen, die eine dominante Rolle spielen im Osten. Und wir dürfen nicht vergessen, Russland und China sind alte Rivalen. Auch wenn jetzt ein Zweckbündnis beschworen wird und hier immer auch die ewige unverbrüchliche Partnerschaft und Freundschaft. Die Russen haben den Doppeladler in ihrem Wappen. Der schaut eben nach Osten und nach Westen, nicht nur nach Osten. Aber man sieht jetzt, was ich hier schon oft gesagt habe, Putin gewinnt diesen Krieg entgegen den Propagandawalzen der Mainstream-Presse in den letzten 3 Jahren. Was hat man uns nicht alles eingeredet? Auch hier wieder eine falsche Wette der Politik. Sie haben gewettet auf Klima, sie haben gewettet auf Greta, sie haben gewettet auf die Migration, sie haben gewettet auf Corona, sie haben gewettet auf die Ukraine. Alles falsche Wetten von Politikern, die die Realität, die Interessen ihrer Leute systematisch ausgeblendet haben und vor allem im eigenen Interesse gehandelt haben, im Interesse einer politischen Clique, einer politischen Elite, die eben, ja, Interessen vertritt, die nicht deckungsgleich sind mit denen der Leute. Und deshalb haben wir auch dieses Tohuwabohu, diesen Vertrauensverlust, diese Führungskrise auf der Stufe der Eliten, nicht nur in Europa, auch in anderen Ländern, aber in Europa ganz besonders mit einigen Ausnahmen. Und den EU-Staaten fällt nicht viel anderes ein, als Sanktionen zu erheben gegen Russland, aber wir haben das auch gesagt in unserer Sendung Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Er, der auch im internationalen Rohstoffhandel sich sehr, sehr gut auskennt, im Aufsichtsrat war von Glencore, er sagt ganz klar in unserer Sendung, Leonhard Fischer, Russland ist too big to fail, um sanktioniert zu werden. Die Weltwirtschaft kann ohne Russland nicht funktionieren. Und es ist völlig absurd, ein Land mit diesen Rohstoffreserven mit Sanktionen zu belegen, weil damit treibt man die Preise für diese Rohstoffe in den Himmel. Und wenn Trump jetzt glaubt und die Amerikaner oder einige Kongressabgeordnete, er glaubt ja nicht, Entschuldigung, er ist dagegen, aber es sind 80 Senatsabgeordnete, Senatoren sind der Meinung, man müsse den Russen ganz brutale Sanktionen aufdröseln, aber nicht nur aufdrücken, aber nicht nur ihnen, sondern eben auch all jenen, die zum Beispiel russisches Öl kaufen. Und wenn sie das machen, die Amerikaner, dann wird das natürlich auch auf die Amerikaner zurückschießen, dann wird der Ölpreis nach oben gehen und dann haben sie eine Inflation. Und das wird der amerikanische Präsident, glaube ich, nicht zulassen. Aber dieser ganze Sanktionswahnsinn ist eben Ausdruck einer der Realität abgewandten Politik. Michel Houellebecq, der französische Schriftsteller, den ich auch schon interviewt habe, ganz toller, hochintelligenter, brillanter Autor, er sieht den Westen im unvermeidlichen Niedergang. Bei Israel macht er eine Ausnahme. Und er hat den diesjährigen Preis des Jerusalemer Literaturfestivals erhalten, Michel Houellebecq. Ja, der unvermeidliche Niedergang des Westens. Aber man darf den Westen nicht abschreiben. Ich habe größtes Vertrauen in unsere freiheitlichen Traditionen und Errungenschaften. Aber wenn wir sie natürlich selber abschaffen, wenn wir sie über Bord werfen, müssen wir uns ja nicht wundern, warum wir nicht mehr vom Fleck kommen. Also wenn wir anfangen, unsere Werte wieder ernst zu nehmen, die ja tief in uns drin sitzen, dann wird der Westen wieder nach oben kommen. Das ist wie mit einer Sportmannschaft, wenn sie das erfolgreiche taktische Prinzip oder eine Firma, wenn sie ihr Erfolgsrezept nicht mehr anwendet, ja, dann wird sie Misserfolg haben, bis das eben wieder erfolgreich entsprechend dann läuft. Zwei Messerangriffe an einem Tag in Deutschland, die Tatverdächtigen sind noch Kinder. Das sind einfach das ist die schreckliche Alltäglichkeit des Verbrechens in einem Deutschland, dessen Migrationsgeschehen außer Rand und Band ist. 5% der deutschen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung, aber wofür genau? Ja, wissen Sie, sagen jetzt alle, wir müssen mehr Geld für die Rüstung ausgeben, auch in Deutschland. Mich beunruhigt das, mich besorgt das. Ein waffenstarrendes Deutschland, gut, so weit wird es ja sowieso nicht kommen, aber ohne Diplomatie, das ist visionsfrei. Da wird einfach über Waffen, über Aufrüstung gesprochen, aber aus dem falschen Motiv heraus. Man möchte sich aufrüsten, um gegen Russland Krieg zu führen gewissermaßen, aber das ist Unsinn. Man muss die Diplomatie nach vorne bringen und die Rüstung, die Verteidigung kann nur ein Instrument einer wirksamen Friedensdiplomatie sein. Wir wollen in Europa, man will nicht in Deutschland wieder diesen kompletten finsteren Wahnsinn, diesen Abgrund an Krieg und Zerstörung und Hass und dieses ganze diese Größenwahnsinn, der eben in der europäischen Geschichte immer gespielt hat, dieses Ringen nach Hegemonie, dieser Phantomschmerz, unbedingt gegen die asiatischen und die atlantischen Mächte bestehen zu können. Dieses Hirngespinst, diese Verrücktheit hat ja die geopolitischen Denker, Hirne und Politiker bis weit ins 20. Jahrhundert fiebrig entflammt mit den bekannten Konsequenzen. Stalin ist zurück. Die Wiederherstellung eines Reliefs mit dem sowjetischen Diktator sorgt für Kontroversen in Moskau. Ja, damit muss man sich auch mal abfinden. Für uns ist Stalin ein absoluter, schlimmer, grässlicher Verbrecher. Und die Berichte aus dem Gulag, ich meine Richard Pipes, Martin Amis, Kingsley Amis, wie sie alle heißen, Cobra the Dread und all die Bücher, in denen geschildert wird, auch das Schwarzbuch des Kommunismus, was da gelaufen ist, das sind finsterste Dunkel- und Folterkammern der menschlichen Geschichte. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, immer die tiefe Ambivalenz des geschichtlichen Yin und Yang. Denn in der russischen Perspektive, das habe ich immer wieder festgestellt, ist eben Stalin natürlich auch eine hochkritisierte Gestalt. Aber er ist eben auch der Retter des Vaterlandes, der Zermalmer der Wehrmacht und der Besieger der Nazis im Zweiten Weltkrieg, Retter des Vaterlandes. Und genau das Ähnliche oder etwas etwas sehr Ähnliches beobachten wir in China mit Mao. Da haben die Chinesen auch gemerkt, dass Mao am Schluss durchdrehte und nur noch in seinem Bett lag mit irgendwelchen minderjährigen oder jungen Frauen, sich da vergnügte und gleichzeitig tobte da eine Kulturrevolution da draußen, die das Land an den Abgrund geführt hat und von dem musste man sich erholen. Und übrigens ist auch der heutige Chef, da der Xi Jinping, dessen Vater ist damals auch verschleppt worden, er kennt das, diese Abgründe. Aber ungeachtet all dessen, auch das ist mir im Gespräch jetzt in China aufgefallen, haben die Chinesen da eben nicht eine eindeutige Sicht. Sie sagen, ja, da ist viel Schlimmes passiert, aber Mao hat es auch geschafft, nach den kolonialen Verheerungen und dem Bürgerkrieg dieses China wieder zusammenzuführen. Das war sein Mandat des Himmels, dass er dieses Land wieder erhalten hat. In Deutschland vielleicht noch interessant, die deutschen Medien, die rufen jetzt zur Gegeneskalation gegen Amerika auf, wegen der Zölle. Die EU muss jetzt Eskalation wagen. Nein, die EU soll einmal die Marktwirtschaft ernst nehmen, die Freiheit und die Demokratie, und sie sollen aufhören, diese Grundlagen unseres Wohlstands und des Erfolgs permanent mit Füßen zu tragen. Dann noch eine Meldung aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der NDR verschiebt die zweite Folge der Sendung Klar. Also kaum hat man mal eine Sendung eingeführt, die sich kritisch mit dem Migrationsgeschehen beschäftigt, wird sie schon um ein Haar oder fast wieder abgesetzt, auf jeden Fall mal hinausgeschoben. Ich lese da in der Welt heute Morgen, dass diese Sendung jetzt nicht ausgestrahlt werden darf. Hat ja einen großen Mais gegeben. Der Chefdenunziant da des Öffentlich-Rechtlichen, der Jan Böhmermann, der Unvermeidliche, der hat das ja auch heftigst kritisiert. Und folglich ist jetzt auch in diesen eben realitätsfeindlichen öffentlich-rechtlichen Medien wieder mal Feuer im Dach. In Deutschland gibt es noch eine andere Debatte. Das ist aus Schweizer Sicht auch etwas, sagen wir mal, speziell oder gewöhnungsbedürftig. Mein Eindruck ist, dass sich jetzt alle irgendwie gegenseitig Nazi-Vorwürfe machen. Also das politische Mainstream-Establishment bezeichnet die AfD als rechtsextrem, verfassungsfeindlich und nazihaft. Und die AfD wiederum fühlt sich diskriminiert, nazihaft und sozusagen ausgegrenzt in einem totalitären, nicht mehr demokratischen Staatswesen. Und da sind natürlich jetzt die Alarmsirenen auf dunkelrot und die Nerven liegen blank. Und es ist nicht immer einfach, sich da ein Urteil zu bilden von außen. Zum einen sehe ich natürlich die Gefahr, die Bedrohungen der Demokratie. Auf der anderen Seite ist aus meinem Verständnis heraus die Bundesrepublik eben eine stabile Demokratie. Aber sie sind jetzt irgendwie dabei, wieder ja die Demokratie zu vertiefen. Ist eben eine junge Demokratie und man hat das noch nicht so gelernt. Das klingt jetzt wahnsinnig überheblich von Seiten eines Schweizers, ist es vielleicht auch, aber wir reden tatsächlich aus Erfahrung. Und dieser ganze Stress, diese Übertreibung, auch der Geschichtsmissbrauch zu tagespolitischen Zwecken, das sind doch alles Begleiterscheinungen einer jungen Demokratie. Und die Wiedervereinigung ist ja noch nicht so lange her. Und interessant für mich, aber das kann ich hier nur andeuten, ist natürlich die AfD, die meist umstrittene Partei Deutschlands, ist gleichzeitig auch die interessanteste, weil sie eben aus der Wiedervereinigung gewissermaßen hervorgegangen ist, entstanden im Westen, übergegriffen auf den Osten, dort stark geworden, jetzt aber wieder den Westen beeinflussend, sozusagen auch dieses ja geteilte Deutschland zusammenführend. Ja, im Moment ist der Osten natürlich AfD bestimmt bei den Wahlen, das heißt, die AfD-Polemik ist auch eine Diskriminierung des ganzen deutschen Ostens, auch jener, wenn man so will, die AfD nicht wählen. Und hier ist jetzt einfach Versöhnung und Entspannung gefragt. Und ich sehe meine Aufgabe bei aller Kritik und bei aller Schonungslosigkeit, mit der man die Realität fassen will, bitte sehen Sie es mir nach, ich sehe mich nicht als einer, oder das ist nicht mein Auftrag, hier jetzt auch noch gewissermaßen Flammen, Öl ins Feuer, in die Flammen zu gießen. Ich möchte eher etwas die Brände löschen und die Gemüter beruhigen. Aber selbstverständlich bin ich immer dankbar, wenn Sie mir Hinweise geben für Themen, auch Missstände, die ich hier allenfalls unterschätze mit meiner Schweizer Brille. Und da können Sie uns einen ganz, ganz großen Dienst leisten. Nun also die E-Paper-Ausgabe für Deutschland, die einige dieser Themen, die ich angesprochen habe, berührt. Aber wir setzen natürlich auch eigene Schwerpunkte. Die große Würdigung der Türkei, Wunder am Bosporus, die erstaunliche Renaissance der Türkei, Urs Gehriger, Sevim Daktalen, Hande Firat, Wolfgang Keudel und viele andere. Die Türkei ist interessant und auch ihr Präsident Erdogan ist eine interessante Figur, ein faszinierendes politisches Phänomen. Die Nazi-Verharmloser zur Kultur, zur deutschen Kulturtechnik des Geschichtsmissbrauchs. Alexander Grau mit einer Analyse, einer Fallstudie zu dieser, ja, flagranten Verharmlosung des Nationalsozialismus durch Überstrapazierung des Nazi-Vorwurfs, und er untersucht auch eine Reihe von konkreten Politikern, die sich mit besonderer Akribie und Vorliebe, aber eben großer Geschichtsvergessenheit dieser Keule bedienen. Russland hat den Krieg gewonnen. Die größte Gefahr für Europa geht von einem hochgerüsteten Deutschland aus, sagt Historiker Emmanuel Todd. Wehe, wenn Deutsche die Schweiz loben, dann kann der Verfassungsschutz kommen. Ja, wenn sie die Schweiz loben in Deutschland, wenn sie sagen, direkte Demokratie ist super oder toll, dass die Schweizer über ein Minarettverbot abstimmen konnten und dieses sogar angenommen haben. Und wir finden auch, man sollte die Migration begrenzen mit Höchstzahlen, Ventilklauseln und Kontingenten, dann können sie in Deutschland ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Also die Schweiz ist sozusagen für die Demokratieschützer des deutschen Staates eine demokratiegefährdende Erscheinung. Und das ist für Schweizer, das müssen sie verstehen, das löst ein qualifiziertes Schmunzeln aus, weil wir denken dann ja um Himmels Willen, Freunde, kommt mal rüber da vom Verfassungsschutz, ihr müsst mal eure geschlossenen Abteilungen verlassen. Wir zeigen euch, was Demokratie und Verfassungsstaat ist. Und wenn die Schweiz sozusagen indirekt ins Visier kommt, oder eben Deutsche, weil sie die Schweiz loben, übrigens wandern ja auch etwa 30.000 bis 40.000 Deutsche jährlich in die Schweiz aus, viele von ihnen übrigens glühende Verteidiger der Schweiz. Ich habe gerade heute mit einer Deutschen gesprochen, die mir gesagt hat, dass das natürlich auch Sie und Ihr Mann, jetzt eingebürgert in unserem Land, zwingend verteidigen werden, dass die Schweiz nicht EU-Mitglied wird. Das sind ja schöne Nachrichten und sollte vielleicht da den deutschen Behörden zu denken geben. Anstatt immer nur auf die einzuprügeln, die die Schweiz loben, könnte man sich ja mal die Frage stellen, was macht die Schweiz eigentlich besser als wir? Aber eben Deutschland ist ein großes Land, die Politiker neigen zur Überheblichkeit, und da schaut man natürlich gerne über so etwas Kleines wie die Schweiz hinweg, über so etwas Kleines, wenn auch Feines. Wehe, wenn Deutsche die Schweiz loben. Macht endlich Frieden. Der Scorpions-Drummer Hermann Rerbell über Amerika, Moskau und Rock'n'Roll. Die Weltwoche Deutschland übrigens können Sie im günstigen E-Paper-Abonnement erwerben. Sie ist nicht so umfangreich, wir haben nicht so viele Themen drin wie in der Schweizer gedruckten Ausgabe, die noch etwas ausführlicher ist, jetzt auch mit Schweizer Themen und so weiter. Aber Sie haben hier doch eine auch auf Deutschland mit Zusatzartikeln zentrierte Publizistik, die eben, und ich glaube, das zeichnet uns aus, Meinungsvielfalt bringt, die auch einen Optimismus, einen fundierten Optimismus ausstrahlt und die bei aller Bereitschaft, auch Tabus anzupacken, es gibt keine Tabuthemen für die Weltwoche, um Missstände aufzudecken, die eben nicht in dieser zuweilen etwas verbiesterten Art und Weise auf die Aktualitäten eingeht. Natürlich haben die deutschen Medien auch da ihre großen Verdienste der Unerbittlichkeit. Ich respektiere das, aber wir Schweizer, und dazu stehen wir, haben einen etwas anderen Tonfall, und ich bin sowieso etwas ein Sonderfall, denn ich habe in Deutschland gelebt, ich habe deutsche Verwandte, ich bin selber 25% Deutscher, ich bin aber Schweizer hauptsächlich, bin schweizerisch geprägt und so weiter, das merken Sie auch, obwohl ich akzentfrei Hochdeutsch spreche. Einfach richtig, also mit Augenzwinkern hier angemerkt. Nein, aber ich bin hier etwas zwischen den Welten, und das macht vielleicht auch etwas die Eigenheit unserer journalistischen Perspektive aus. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Oh, etwas habe ich noch vergessen. In dieser Ausgabe beschäftige ich mich unter anderem mit Robert De Niro, diesem Schauspiel- und Leinwandgott der 70er, 80er und 90er Jahre. Der wurde ja angehimmelt, tatsächlich wie eine Gottheit, vor allem nach dem Film, den ich eigentlich den besten finde, mit ihm in einer der Hauptrollen in Heat, wo er den Neil McCauley spielt, diesen existenzialistischen Bankräuber. Gegenüber ihm ist da der Polizist Al Pacino, der mit der Intensität eines Kokainsüchtigen utriert, also das völlig übertreibt, sodass De Niro wie ein Minimalist hier, ein Kammermusiker wirkt. Ein großartiger Filmhit, und das war gewissermaßen auch der Zenit des Starrooms von De Niro, zumindest in meinen Augen. Aber der Mann ist in seinen letzten Jahren irgendwie zur Karikatur seiner selbst geworden. Und vor allem hat der Donald Trump, der amerikanische Präsident, in ihm etwas zum Rutschen gebracht, sozusagen einen Sprengsatz gezündet. Und jetzt so, als ob all die in De Niro abgelagerten Schurken, Mafiosi, diese brodelnden Choleriker und Killer, die er gespielt hat, die brechen jetzt alle aus ihm heraus in einem eben rabiaten Endlosstrom von Verunglimpfungen und Ressentiments gegen den amerikanischen Präsidenten. Fast zwanghaft, obsessiv, wie Max Cady in dem Thriller Cape Fear, gespielt von Robert De Niro, die Schlussszene in diesem Fluss in Florida, wo der Killer eben von Max Cady von De Niro gespielt, wie er so untergeht in diesem blubbernden, brodelnden Fluss und endlose Monologe hält, endlos irgendetwas brabbelt. Ein bisschen kommt er mir heute so vor, wenn er irgendwo das Wort ergreift, es geht keine zwei Minuten, dann ist er bei Donald Trump und also wirklich mit handgreiflichen Verunglimpfungsparolen, auch jetzt, wo er den sein Lebenswerkpreis am Filmfestival in Cannes entgegengenommen hat, da ist er auch wieder, hat er sich hineingesteigert in so eine Tirade und am Schluss noch fast den Preis vergessen, hat er den Ehrenleopard, die Ehrenpalme hat er stehen lassen auf seinem Rednerpültchen, aber eben andächtig beklatscht von der in Smoking gekleideten Festgemeinde auf den roten Teppichen. Und das war dann der Aberwitz, als De Niro diese Gesellschaft da, diese Gala-Gesellschaft in Cannes zum Inbegriff der Demokratie erklärt hat gegen das finstere Amerika von Trump. Hätte er doch nur geschwiegen, hätte er doch nur geschwiegen. Robert De Niros letzte Rolle. Er war einer der größten Schauspieler seiner Generation. Jetzt versenkt Robert De Niro seinen Mythos in einem Ozean von Hass gegen den amerikanischen Präsidenten. Hier noch ein paar Fingerübungen von mir, einem ehemaligen Filmkritiker und nach wie vor durchaus Bewunderer des früheren Schauspielers Robert De Niro. Das war's. Vielen Dank. Ein tolles Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei. Wir melden uns baldmöglichst wieder zurück auf diesem Kanal.